Natura Podcast.
Das Leben ist ein schweres Spiel, weil man beständig und immer von Neuem eine Karte ziehen soll und doch nicht weiß, was Trumpf ist.
So schreibt der junge Adlige Heinrich von Kleist in einem Brief an seine Halbschwester Ulrike. Um 1800 scheint sein Leben festgefahren. Sein Studium hat er nach nur 3 Semestern abgebrochen und stattdessen ein Volontariat im preußischen Wirtschaftsministerium in Berlin angenommen. Und dies, obwohl es seinem Vorhaben von freier Geistesbildung nicht entsprach. Aber anders hätten die von Zenges einer Verlobung mit ihrer Tochter Wilhelmine nicht zugestimmt. Und so fügt sich Kleist seinem Schicksal. In dieser Phase soll Kleist das Werk des Philosophen Kant, Kritik der Urteilskraft, gelesen haben und infolgedessen in tiefe Zweifel an die Wirklichkeit gestürzt sein.
Kant hat die These aufgestellt, dass die Menschen nicht die Dinge erkennen, so wie sie an sich sind, sondern dass wir nur Phänomene erkennen. Also das heißt, alles, was wir erkennen, ist durch unsere Erkenntnisvermögen vorgefiltert sozusagen. Also wir haben keinen Kontakt zu den Dingen, wie sie an sich sein mögen, sondern wir können sie nur als Erscheinungen, wie Kant sagt, also als wiederum eben als Gegenstände unserer Erkenntnis also erkennen. Wenn wir alle grüne Brillen auf hätten, sehen wir die Welt grün. Also wir sehen die Welt immer nach unseren Kategorien und Vorstellungen. Der normale Mensch, der gerät darüber nicht in Verzweiflung, weil er nämlich feststellt, intersubjektiv, also die Menschen untereinander, können sich aber über die Objekte der Erkenntnis einigen. Also es mag zwar sein, dass wir nicht die Gegenstände erkennen, wie sie an sich sind, aber wir beide zum Beispiel können uns darüber einig sein, dass hier im Raum ein Tisch ist oder so, und dann wir gerade nicht in Verzweiflung, weil ich einen anderen Tisch vielleicht sehe als sie. Ne? Aber das, was Kleist daran, also jetzt, das, was jetzt da diese sogenannte Kant-Krise ausgelöst hat, das war, dass er gesagt hat, also wir können nicht sicher sein, dass wir mit unseren Kategorien eigentlich eine wirkliche Ordnung der Dinge stiften können. Und man kann auch, das wäre eben das die Konsequenz, man kann exzentrische Verhaltensweisen eigentlich gar nicht jetzt also im Namen irgendeiner Moral oder so bekämpfen, ja, weil man gar nicht sicher sein kann, was für eine allgemeine Moral überhaupt für alle Menschen gelten soll, weil wir eben nicht sicher sein können, ob wir überhaupt mit der Welt also kommunizieren, wie sie wirklich ist.
Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaftig Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken. Ich habe nun keines mehr.
Das, was der angehende Schriftsteller hier in einem Brief an seine Verlobte auszudrücken versucht, verdichtet sich offenbar zu einer tragischen Lebenskrise. Erlitt Kleist also eine echte Kant-Krise?
Also der Begriff selbst stammt aus der älteren Kleist-Forschung und ist mittlerweile längst relativiert worden. Was auffällig ist, ist, dass er erst nach dieser vermeintlichen Kant-Krise wirklich literarisch produktiv wird. Also danach entstehen eigentlich erst die Werke ab 1801. Faktisch ist es wohl so, und so sieht es auch die neuere Kleist-Forschung, dass er damit eine Entscheidung in seinem Leben philosophisch hypostasiert hat, also mit eine philosophische Begründung nachgereicht hat dafür, warum er das Studium abgebrochen hat und warum er dann den Weg in die Existenz eines freien Schriftstellers gegangen ist.
Erklärt der Literaturwissenschaftler Professor Dr. Eke. Und doch ist Kleists weitere Biografie von Schwermut und durchaus krisenhaften Zuständen geprägt, wie Professor Dr. Hofmann erläutert.
Um Kant so zu verstehen, ja, muss man sozusagen schon eine krisenhafte Mentalität haben, ja, denn ich meine, Kant war ein Professor in Königsberg, der jeden Morgen um 8 Uhr angefangen hat zu arbeiten und um 22 Uhr ins Bett gegangen ist, also für den hat seine eigene Philosophie überhaupt keine Krise ausgelöst, ne? Und insofern also ist es schon so, dass man sagen kann, tatsächlich, also da war eine Disposition, und er hat dann eben er hat Kant dann eben so interpretiert, dass seine eigene Disposition dadurch gestärkt wurde.
Kleist beginnt zu reisen. Im Frühjahr 1801 zieht es ihn zusammen mit seiner Halbschwester Ulrike nach Paris. Doch angesichts der von ihm als sittenlos empfundenen Hauptstadt verschlimmert sich seine krisenhafte Mentalität nur noch. Abhilfe vermögen auch die Werke der französischen Aufklärer nicht zu schaffen, die sich nach Meinung von Kleist mit einer irrationalen Wirklichkeit befassen. Die Lektüre Rousseaus veranlasst ihn allerdings, sich im April 1802 auf die Scherzig-Insel bei Thun in der Schweiz zurückzuziehen und ein bäuerliches Leben zu führen. Seine Verlobte Wilhelmine kann sich mit diesem Gedanken indes nicht so recht anfreunden und verlässt den schwierigen Denker. In dieser Phase beginnt Kleist seine ersten Erzählungen und Stücke zu verfassen, in denen seine krisenhafte Lebenseinstellung und seine Interpretation Kants mitschwingen.
Zum Beispiel Penthesilea, wir haben ein Drama, wo eine Szene aus der Antike dargestellt wird, aber die Liebe zwischen der Amazonenkönigin Penthesilea und dem Griechen Achill, die Liebe ist vermischt mit Gewaltfantasien, ja, und diese Mischung von Liebe und Gewalt, das wäre eben jetzt, wenn ich jetzt den Bezug zur Kant-Krise herstellen soll, es gibt also keine Möglichkeit sozusagen, diese Liebenden oder davon zu überzeugen, dass sie zum Beispiel diese Gewalt, diesen Gewaltaspekt sozusagen aus ihrem Begehren herausnehmen sollen. Ja, also das heißt, die Menschen sind an individuelle Strukturen des Begehrens gebunden, ja, und es gelingt eben nicht, sie jetzt also sozusagen aus diesen fatalen Bindungen, in denen sie stecken, zu befreien.
Im Frühjahr 1803 reist Kleist zurück nach Deutschland, bevor er sich noch einmal nach Paris begibt. Dort verbrennt er die bereits fertiggestellten Teile seines Stücks Robert Guiscard in tiefer Verzweiflung darüber, seine literarischen Vorstellungen nicht ausreichend realisieren zu können.
Der Himmel versagt mir den Ruhm, das größte der Güter der Erde.
Daraufhin fasst Kleist den Entschluss, der französischen Armee beizutreten, um im Kampf gegen England den Tod in der Schlacht zu sterben, wie er es formuliert. Ein Bekannter hält ihn jedoch in letzter Minute davon ab und überredet ihn, nach Potsdam zurückzukehren. Noch einmal ist alles gut gegangen. Bis jetzt.
Sie hörten einen Podcast von Stefan Gehle. Es sprachen Olga Weiß und Timo Wiesemann. Musik: Gelzen und Schwarz-Weiß. Musikalische Bereitstellung: www.jamendo.com. Redaktion: Moritz Schäfer. Eine Produktion der studentischen Presseagentur Kultura. Sie erreichen uns unter kultura.uni-paderborn.de.